Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Cousine, die Menschen frisst, am liebsten Familien, ein Kitzelmonster, das hilflose Menschen befällt, aber auch ganz normale Familien und viele andere Ungeheuerlichkeiten begegnen einem in Mini-Horror. So heißt der neue Roman von Barbie Markowitsch und ich freue mich, gleich mit ihr darüber zu sprechen. Minnie und Mickey heißen die beiden Hauptfiguren im neuen Roman von Barbie Markowitsch, die seit 2006 in Wien zu Hause ist. Minnie und Mickey und auch der Titel Mini-Horror, das klingt fast ein bisschen nach Comic und tatsächlich sind es auch gar keine üblichen literarischen Figuren, die da zusammen in Wien leben. Immer wieder begegnen ihnen seltsamste Dinge und Wesen und ich bin gespannt, wo Barbie Markowitsch solche Figuren hernimmt. Sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Minnie und Mickey, ihre zwei Hauptfiguren, können Sie uns die mal vorstellen, was das für zwei sind?
Minnie und Mickey sind gewöhnliche Leute, die in Wien leben und eigentlich täglich versuchen, gute Menschen zu sein. Sie geraten immer wieder dann in die Realität. Und
aber ich musste sofort an Minnie, Maus und Mickey denken, an die lustigen Taschenbücher. Ist das so eine Inspirationsquelle für Sie, auch die Comicwelt? Und das Buch sieht ja auch von außen schon so ein bisschen wie ein Comic aus.
Ja, ich habe mit Horrorgeschichten begonnen. Ich wusste, ich will Horrorgeschichten schreiben, aber dann war mir das alles insgesamt zu düster. Ich habe tatsächlich irgendwann mir gedacht, es wäre lustig, diese Minnie und Mickey Comicfiguren als Charaktere zu nehmen, unter anderem, weil Wien zum Teil auch eine Entenhausen von einer Stadt ist und das Leben dort relativ, gemäßigt und einfach verläuft im Vergleich zu vielen anderen Städten in der Welt. Deshalb Mickey und Minnie so als nette, Mittelklasse, normale Menschen. Und ich denke schon teilweise an Mickey und Minnie als Disney-Figuren, muss aber nicht sein. Es wird nirgendwo im Buch wirklich gesagt, wie sie mit dem Nachnamen
heißen. War auch nur so eine
heißen.
Assoziation von genau. mir. Aber die beiden sind ja, muss man schon sagen, ein gemischtes Paar. Also Minnie ist in Serbien geboren und Mickey kommt aus Osttirol. Die leben
also Mickey kommt aus Osttirol, Steiermark und Niederösterreich im Buch oder so. Das ist ein bisschen ein interner Scherz gewesen. Mm. Aber ja.
Und am Anfang gehen die beiden einkaufen im Supermarkt, dann treffen sie dann Jennifer, das ist die Cousine von Minnie und dann ist Minnie ganz erschrocken und sagt, es ist eine Menschenfresserin, die hat schon Dutzende konsumiert, heißt es im Text. Oder dann gibt es so eine Geschichte, die fand ich sehr schön mit Minnie und Mickey beim Krampuslauf, das muss man hier in Deutschlandfunk Kultur dazu sagen, das ist der gruselige Begleiter vom Nikolaus und auch da passiert gar nicht das, was man vom Krampus erwartet, sondern was ganz anderes. Wie kommen Sie auf solche Ideen?
Ehrlich gesagt ist das eine wahre Geschichte, die mir erzählt wurde. Also nicht genau so passiert ist, aber das sind eben diese Dinge, die uns so skurril und absurd erscheinen, sind oft einfach real. Sie passieren und solche Beziehungen zwischen Menschen und unterdrückte Lieben am Land gibt es natürlich.
Weil der Krampus den Mickey umarmt.
Genau, der Krampus scheint eine Fixation oder Fixierung auf Mickey zu haben und ihn jedes Jahr aufzusuchen und umarmen.
Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie wollten eigentlich Horrorgeschichten schreiben, aber jetzt finden Sie ja den Horror quasi so ganz im Alltäglichen. Ist das so, dass Sie da irgendwas beobachten und dann überdreht sich das quasi in Ihrer Fantasie?
Das ist eigentlich genau, was ich wollte. Ich finde das interessant, das ist auch nicht sehr unüblich im Horror, das Alltägliche zu verstärken und quasi so eine Art Angstübung zu machen über die Sachen, die uns umkreisen. Das war, also Sozialhorror ist für mich auch oder so zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter. Diese Art Horror finde ich auch sehr interessant und wollte es auf jeden Fall erforschen.
Das hat mir auch super gefallen, dass Sie das eben in so ganz alltäglichen Sachen finden, beim gemeinsamen Putzen, das gefiel mir unheimlich gut. Oder auch beim Familienzusammentreffen, die beiden besuchen ja auch Minis Familie. Was ist das für eine seltsame Familie?
Ja, es ist eine Familie von Mini, also ich weiß nicht, es sind Sachen dann, zum Beispiel jetzt gibt es in Wien ein Theaterstück zu diesem Buch und dort haben die Leute genau die Szene geprobt und haben sich ziemlich identifizieren können, obwohl natürlich die Geschichte ein bisschen übertrieben und absurd und so weiter ist, aber dass es in Familien solche Dynamiken gibt, wo jemand schuldig an allem ist und irgendwie dauernd niedergemacht wird, das ist dann doch nichts Erfundenes.
Aber es steckt ja auch ein ernster Hintergrund dahinter. Es geht ja auch um Traumatisierungen, die Mini aus ihrer Heimat mitbringt. Dieser Horror durch den Krieg, der auch in der serbischen Gesellschaft ja präsent ist. Wie geht Mini damit um oder wie macht sich das in ihrem Wiener Alltag bemerkbar?
ich weiß nicht. Das ist etwas, was sie auf jeden Fall prägt. Und was sie zu Mini, die sie ja ist, macht. Aber wie sie damit umgeht, sie lebt weiter. Ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Aber genau, solche Sachen tauchen im Buch auf jeden Fall dann plötzlich auf, an vielleicht auch unerwarteten Stellen. Das war ein Spaß für mich persönlich.
Sie stammen ja selbst aus Serbien. Haben Sie noch Kontakt dahin? Also weil da ist ja die Situation jetzt gerade sehr angespannt. Haben Sie Familie da und hören auch, wie es da ist?
Ich verfolge das nicht wirklich ganz eng. Also ich lese auch die Nachrichten manchmal, wie die meisten Menschen. Aber ich habe schon auch ein bisschen Familie und ein paar Freunde noch dort. Mit denen bin ich zwar im Kontakt, aber wir lösen nicht die politischen Probleme in unseren Gesprächen täglich. Ja, es ist... Die Situation ist zwar angespannt, aber es ist schon so lange alles extrem chaotisch in diesem Land, dass ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich hoffe nur, dass die Menschen nicht so dumm sind, dass sie wieder etwas eskalieren und dass es wieder zu richtigen Konflikten, also zum Krieg kommen könnte. Ich hoffe auch, dass sie nicht genug Geld dafür haben.
Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Wie gehen Sie denn so ein Buch an? Weil das ist ja schon auch eine ganz interessante Machart bei Ihnen. Sie haben ja ganz relativ kurze Kapitel. Auch da musste ich mal kurz zwischendurch an so Fortsetzungsgeschichten in der Zeitung denken, an Gezeichnete. Wie fangen Sie so ein Buch an?
Eben die ursprüngliche Idee war, mach eine Erzählsammlung mit Horrorgeschichten. Und dann aber, als ich Mickey und Minnie eingeführt habe, habe ich gleich an lustige Taschenbücher gedacht. Und das Buch ist jetzt eine Art lustiges Taschenbuch von mir. Ich habe einige formalen Lösungen auch aus diesen Comics übernommen. Zum Beispiel gibt es ganz viele Kapitel, die mit 2 Minuten später und so und solchen Sachen beginnen. Und das davon wurde ich fast süchtig. Also jetzt kann ich das kaum aus meinen Texten wieder rausschmeißen, weil es so lustig ist zu machen. Und ja, dann habe ich mir das so vorgestellt. Jede Geschichte, Mickey und Minnie, beginnen von vorne sozusagen und geraten in eine Art Horrorabenteuer. Kurz, weil eben solche Comics auch kurz sind. Ja.
Und am Ende ist dann sogar noch so Bonusmaterial dabei, habe ich gesehen, Geschichten von anderen. Es gibt eine Liste mit 105 weiteren Horrors mit Minnie und Mickey. Haben Sie da so quasi auch Ihre eigene Fantasie zu bändigen versucht? Waren das zu viele Einfälle für ein Buch?
Nein, die Geschichten hatte ich schon vorher, die ganz kurzen. Aus einem anderen Grund habe ich die Kurz-Horror-Geschichten geschrieben und dann waren sie auch so beliebt unter den Leuten, die sie kannten und haben auch gut dazu gepasst zu Mini-Horrors. Von dem her habe ich sie einfach angehängt. Außerdem gibt's das oft in lustigen Taschenbüchern, dass man am Ende noch ein paar sozusagen Previews für die nächsten Nummern und so hat. Und davon, von dem her hat es auch sehr gut gepasst. Und genau, diese Kooperationen fand ich persönlich extrem lustig in einem Buch, weil das so selten vorkommt auch, dass man Leute einfach für eine Geschichte einlädt. Also auf Musikalben gibt es das öfters. Und ich habe mir gedacht, so Featuring Mercedes Kornberger und der Thomas Brandstätter wäre schon sehr nett.
Also das ist Ihnen schon auch wichtig, dass Sie mit diesen verschiedenen Formen spielen, denn das geht ja komplett über so einen normalen, sagen wir mal, durcherzählten Roman hinaus. Das ist ja eine ganz andere Form, die Sie da bieten.
Das ist etwas, womit ich spiele, seit ich schreibe wahrscheinlich. Und als ich entdeckt habe, was solche formalen Experimente, wenn sie konsequent durchgeführt sind und die Texte dann immer noch lesbar sind, was sie alles machen können und wie viel Spaß das ist, seitdem eben will ich das immer probieren.
Und die Zeichnungen da drin, sind die auch von Ihnen?
Die Zeichnungen sind von Ivana Klitschkovic, die auch Coverbild gemacht hat, Berliner Künstlerin. Ich finde, sie hat das wahnsinnig toll gemacht und sie war dabei, als mir eingefallen ist, Mini und Miki zu machen. Und ab dem Moment haben wir quasi gemeinsam daran gearbeitet, diese kleinen schlechten Minis und Mikis als Illustrationen zu machen.
Und für mich hat sich das jetzt im Gespräch mit Ihnen so angehört, als könnte das durchaus mit Mini und Miki noch weitergehen, wenn Sie so viel Spaß dabei hatten.
Interessant. Ja, es war nicht der Plan, aber wenn Interesse besteht, noch ein paar Minis und Mikis sind drinnen, finde ich.
Der Horror im Alltag hört ja zumindest nie auf.
Genau.
Vielen Dank, Barbie Markowitsch. Vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und Mini-Horror ist im Residenzverlag erschienen. Das Buch hat 192 Seiten und kostet 24 Euro. Schon zweimal wollte der inzwischen 82-jährige Demokrat Bernie Sanders Präsident der USA werden. Er ist seit 16 Jahren Senator in Vermont, aber beide Male ist er bereits bei den Vorwahlen ausgeschieden. Dieser Tage jetzt ist er mit seinem neuen Buch in Deutschland. Das heißt, es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Gestern hat Sanders es in Berlin vorgestellt, ohne SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die wollte ihn eigentlich treffen, hat das aber abgesagt, weil Sanders auch nach den Angriffen der Hamas zur Zurückhaltung aufgefordert hatte und mal den Gazastreifen als Open-Air-Gefängnis bezeichnet hat. Meine Kollegin Elena Gorgis war bei Bernie Sanders' Auftritt in Berlin für uns dabei.
Bernie Sanders möchte nicht falsch verstanden werden. Bei einem Termin vor der Buchpremiere, zu dem nur Journalisten geladen sind, stellt er klar:
What Hamas did was disgusting.
Was die Hamas getan hat, ist abscheulich. Es war verabscheuenswürdig. Und das hat den Tod vieler tausend Israelis und Palästinenser zur Folge und wird noch weitere Todesopfer zur Folge haben. Ich habe das mit den schärfsten Worten verurteilt.
I condemned it in the strongest possible terms.
Israel habe alles Recht, sich selbst zu verteidigen. Damit bekräftigt er seinen Post auf der Plattform X vom 7. Oktober. Allerdings hatte er am Mittwoch ein weiteres Statement veröffentlicht, in dem er Israel vorwirft, mit der Abriegelung des Gazastreifens internationales Recht zu verletzen.
Half of Gaza is children.
Die Hälfte des Gazastreifens besteht aus Kindern. Und wenn Israel einen uneingeschränkten Krieg führt und das Leben vieler Kinder zerstört, ist das kontraproduktiv. Auch die Buchpremiere im Haus der Kulturen der Welt in Berlin eröffnet Bernie Sanders, der selbst Jude ist, mit einem fast wortgleichen Statement zur Situation in Israel und im Gazastreifen. Empfangen wird er vom Publikum, das aus vielen, auffallend jungen Menschen besteht, wie ein Popstar.
Now, please welcome Senator Bernie Sanders.
Zweimal, 2016 und 2020, ist Sanders als unabhängiger Kandidat bei den Vorwahlen der US-Demokraten in das Rennen um die Präsidentschaft gegangen. Zweimal ist es ihm gelungen, eine Graswurzelbewegung aufzubauen, die Druck auf die Demokratische Partei entwickeln konnte, linke und arbeiterfreundliche Positionen zu übernehmen. Die Journalistin Jana Pareiges, die das Gespräch mit Sanders an diesem Abend führt, fragt ihn, wie ihm das gelungen sei. Als Antwort erzählt Sanders von einem jungen Mann, der nach einer Wahlveranstaltung auf ihn zugekommen sei. Er sagte: Weißt du, was ich an dir mag, Bernie? Du behandelst uns wie intelligente Menschen. Und das war, nachdem ich eine anderthalbstündige Rede gehalten hatte. Ja, ich habe lange Reden gehalten, weil die Themen, die wir besprachen, kompliziert waren und weil es komplexe Herausforderungen gibt. Ich habe keine kurzen, dreisekündigen Antworten auf diese Probleme. Die Zeit, die er sich für die Leute, auch in abgelegenen Gegenden der USA, genommen habe, hat sich also ausgezahlt. Außerdem hätten ihn schlaue Leute unterstützt, witzelt Bernie Sanders, die sich mit dem Internet auskennen.
We put together a team of really smart people who knew how to work the internet.
Seine Auftritte seien immer live gestreamt worden. So hätte er viele Menschen erreicht und so sei dann eine große Bewegung entstanden. Eines von den Themen, über die der Senator aus dem Bundesstaat Vermont leidenschaftlich gern redet, ist die Umverteilung. 0,1% der US-Bürger verfüge über rund 90% des gesamten Wohlstands der Nation, erklärt Sanders. Der Reallohn der Arbeiter in den USA habe sich in den letzten 50 Jahren im Schnitt dagegen aber nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Deshalb gäbe es inzwischen eine Entfremdung zwischen der Arbeiterklasse und dem politischen Establishment. In diese Lücke stoße Ex-Präsident Donald Trump mit seinen Lügen.
Trump says, you see, the political elites, they forgot about you, but I haven't. And I know what's going on and how desperate you are. And then he says, I also know what the cause of the problem is. The cause of the problem are immigrants or the gay community or Muslims or you pick the minority that you want to attack, which is what demagogues have always done. So that is a little bit, in my view, how somebody like a Trump can become as effective as he has been.
Linke, progressive Politiker müssten den Menschen endlich die Wahrheit erzählen, so Bernie Sanders. Und die Wahrheit sei, dass wenige Reiche mit dem Einfluss ihres Geldes Wahlen beeinflussen und demokratische Rechte aushebeln könnten. Sanders nennt das Oligarchie, die inzwischen auch in westlichen Demokratien ein Problem sei, über das niemand rede. Was ihm Hoffnung gebe, sagt Bernie Sanders dann noch, sei die junge Generation. Denn sie sei antirassistisch, antisexistisch, antihomophob und dafür, die Probleme des Klimawandels anzugehen. Und das sei bisher so noch nie dagewesen in der US-amerikanischen Geschichte. Er erntet an diesem Abend Applaus und Standing Ovations.
We have a generation of young people who are the most anti-racist, anti-sexist, anti-homophobic, pro-climate change generation in the history of America. It's a beautiful generation of young people.
Elena Gorges war für uns bei der Premiere von Bernie Sanders Buch gestern Abend in Berlin. Die deutsche Ausgabe heißt Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Übersetzt haben das Buch Richard Barth und Enrico Heinemann und erschienen ist es beim Tropenverlag für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Zeit des Erwachsenwerdens, das ist ja ein eigenes Genre in der Literatur und es gibt auch wirklich viele tolle Coming-of-Age-Geschichten von Carson McCullers Frankie bis hin zu Benedict Wells' Heartland. Das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, das erzählt von gleich zwei heranwachsenden Mädchen, Zwillingsschwestern in einer muslimischen Enklave in Brooklyn. Zwischen zwei Monden heißt dieses Debüt von Aisha Abdel-Gawad und Isabella Kaldat hat das Buch schon gelesen. Diese Coming-of-Age Romane, das ist mir schon öfter aufgefallen, die spielen fast immer im Sommer. Das ist bei diesem hier, habe ich da im Verlagsprospekt gelesen, auch so. Was passiert denn da in diesem Sommer? Worum geht es in diesem Buch?
Genau, also es ist ein sehr heißer Sommer. Die beiden Mädchen, die Sie gerade schon erwähnt haben, Amira und Lina, die haben gerade die Highschool beendet. Und wir fangen an mit dem Roman quasi am allerersten Tag von Ramadan. Und Ramadan gibt mehr oder weniger auch den Rahmen des Romans oder der Handlung. Es geht noch ein bisschen weiter über den Fastenmonat hinaus. Aber das ist so der Hintergrund, unter dem sich alles abspielt. Und wir haben ja schon diese Mädchen erwähnt. Die spielen in der ersten Szene erstmal keine Rolle, weil es geht mit einem Knall los, der erstmal die muslimische Community und die Gefahr, unter der sie sich unter anderem jetzt in der Post-9-11-Welt befinden, beleuchtet. Und zwar wird von der New Yorker Polizei wird ein libyscher Kaffeebesitzer mitgenommen und wir hören dann noch mal ganz kurz von seiner Sicht in Haft, aber dann wird nie wieder von ihm gesprochen und er ist einfach weg. So Szenen gibt es immer mal wieder im Roman, die dann zeigen, das ist mehr als nur ein Coming-of-Age-Roman, mehr als nur diese Geschichte von den Mädchen, sondern das erzählt was Größeres, Gesellschaftliches.
Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist Ramadan, die Mädchen leben eben in dieser muslimischen Gemeinde. Spielt da auch Religion überhaupt eine große Rolle in diesem Roman?
Also ja und nein, beides, weil die beiden Mädchen, die halten sich größtenteils an den Fastenmonat, ans Fasten, aber manchmal brechen sie dann quasi aus und dann gibt es einmal die Party, wo sie auch Alkohol trinken oder so. Aber Ramadan ist halt trotzdem wichtig, weil quasi alle in der Straße und alle in diesem Viertel in Bay Ridge in Brooklyn halten Ramadan. Aber noch wichtiger als der Fastenmonat oder als der Glauben, der so irgendwie so, ja, der ist schon wichtig, aber jetzt nicht so die relevante Rolle. Wichtiger ist quasi die Rückkehr von dem älteren Bruder von diesen beiden Girls, der nämlich 6 Jahre in Haft war und überraschend, keiner wusste es, überraschend steht er dann quasi wieder zu Hause und dann müssen halt seine beiden Schwestern und die Eltern irgendwie damit umgehen, dass dieser Junge, dieser Mann wieder zurück ist.
Und was ist das für ein Typ, dieser Bruder? Ist das eher so ein wirklich Krimineller oder eine tragische Figur?
Ja, im Prinzip ein bisschen beides. Also in so Rückblicken, in denen die Schwestern so ein bisschen aus ihrer Kindheit erzählen und daran denken, wie sie mit dem Bruder umgingen, da hatte er immer mal wieder so nette Momente, aber dann wieder war er sehr kalt oder sehr, sehr brutal auch den Mädchen gegenüber oder auch zu sich selbst. Und als er dann zurückkommt, wissen auch alle erstmal nicht, was sie machen sollen. Die schleichen in dieser engen, beengten Wohnung ein bisschen umeinander rum. Alle gehen auf Eierschalen, beäugen sich so ein bisschen aus dem Türrahmen. Die Eltern versuchen dann irgendwie den Bruder wieder zu integrieren, aber der entflieht heimlich immer nachts und so. Aber was sehr, sehr gut gemacht ist in dem Roman, dass so ganz, ganz langsam und man merkt es erstmal nicht und plötzlich ist es doch da, wird der wärmer, mit vor allem mit der Ich-Erzählerin, mit Amira, mit einer von den beiden Schwestern. Und man merkt, okay, dieser Mensch hat sehr, sehr viele Ebenen, die er einfach nur versteckt hält.
Also da gibt es, höre ich so ein bisschen raus, offenbar verschiedene Erzählebenen, die Ich-Erzählerin. Gibt es noch eine andere Erzählebene?
Genau, also wir haben vor allem diese Ich-Erzählerin, aber es gibt dann immer wieder so kleine Blitze sozusagen von 1-2 Seiten ganz kurz, wo wir eben erfahren, was die anderen Menschen in dieser Community denken, vor allem die Familie, eben besagter libyscher Kaffeebesitzer, der in Haft ist und so weiter. Und dann macht damit quasi die Autorin ein breiteres Panorama auf.
Also es geht auch um diese ganze Community und wie die mit diesen ständigen Bedrohungen umgeht oder was ist so, das würden Sie sagen, das Generalthema des Romans, wenn man das überhaupt sagen kann?
Ja, so ein bisschen diese drei Sachen, das Coming of Age, was Sie schon erwähnt haben und dann die Auseinandersetzung mit dem Bruder und das ist alles relativ, ich sag mal, fluffig erzählt, insofern, es ist jetzt kein sonderlich, von der Sprache her, kein sonderlich literarischer Roman, er setzt mehr, der Fokus ist mehr auf den Figuren und dem Plot. Und da wir halt irgendwie die ganze Zeit bei diesen Mädchen sind, vergessen wir quasi manchmal diese Bedrohungssituation, unter der sie sind und wegen weißen White Supremacists, also rassistischen Menschen in der Gegend oder auch wegen der NYPD, wegen der Polizei. Und dann aber passiert wieder was, wo wir quasi zurückgeholt werden in die Realität, die eben auch existiert. Also das ist so ein bisschen diese verschiedenen Ebenen des Romans.
Also würden Sie sagen, dass da Coming of Age als Genre quasi mit dem muslimischen Leben in den USA zusammentrifft? Funktioniert das gut in diesem Roman?
Größtenteils finde ich den Roman gelungen. Ich habe einen großen Kritikpunkt und zwar die Schwester, die Zwillingsschwester, die ist, wir sehen sie natürlich nur aus den Augen von Amira und die sagt halt, oh, sie ist so schön und so drauf. Die traut sich so viel und diese Schwester möchte halt Model werden und das ist so ein bisschen sehr klischeehafter Handlungsstrang, die fällt dann irgendwie auf die falschen Männer rein, die tappt naiv in sehr gefährliche Situationen und dann gibt es auch eine extreme Gewalt, die sie erlebt und diese Gewalt wird aber nicht weiter erzählt insofern, dass es nicht darum geht, wie sie damit umgeht mit diesem Trauma, sondern dass sie nur Angst davor hat, was ihre Eltern sagen, wenn sie davon erfahren und versucht, das zu verstecken. Und da finde ich, da ist der Roman leider sehr schwach in der Konstruktion. Der Rest, diese Coming-of-Age-Geschichte vor diesem Ramadan und eben die Frage darum, was hat der Bruder für eine Agenda und wie geht man mit ihm um, das ist wiederum sehr gut erzählt.
Isabella Kaldert über Aisha Abdelgawads Debütroman Zwischen zwei Monden erschienen ist das Buch beim Blumenbacher Verlag. Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch hat es Henriette Zeltner-Shane und es kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Pippi Lotta Finke. Ich bin 22 Jahre alt und wohne und studiere in Freiburg und zwar Kunstgeschichte als Hauptfach. Ich lese Circe von der Autorin Madeline Miller. Es geht auf jeden Fall sehr viel um griechische Mythologie, Götter, sehr viel Krieg und Liebe und eigentlich alles, was es an Drama gibt. Und es sind auch Charaktere, die man kennt und die Geschichten, bei denen man auch meistens weiß, wie sie ausgehen, aber nochmal anders erzählt. Es wird nicht genau benannt, wann oder wo und auch genau die Welten, was jetzt tatsächlich von unserer Welt dabei ist oder was ausgedacht ist, verschwimmt so ein bisschen. Ich finde, es funktioniert total gut, dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich einfach diese alten Geschichten durchlesen. Zum Beispiel jetzt der Minotaurus, der wird dann doch nochmal sehr grafisch beschrieben, auch was passiert und man kann sich erstaunlich gut reinfühlen. Also ich finde, es macht Spaß. Ich würde es weiterempfehlen.
Pippi-Lotta Finke liest in Freiburg Ich bin Circe, eine rebellische Neuerzählung des Mythos um die griechische Göttin Circe. So heißt das Buch von Madeleine Miller. Übersetzt aus dem Englischen hat es Frauke Brott und es ist im Eisele Verlag erschienen als Taschenbuch. 528 Seiten kosten 18 Euro. Wie das Leben so spielt, so heißt ein neuer Roman der österreichischen Autorin Ilse Helbig, die am 22. Oktober ihren 100. Geburtstag feiern kann. Sie war schon 80 Jahre alt, als sie ihren ersten Roman veröffentlicht hat, ein ungewöhnlich spätes Debüt und heute Abend steht sie ganz im Mittelpunkt unseres Zeitfragen-Features.
Das Schreiben ist eine Tätigkeit, die mich voll in Anspruch nahm. Vielleicht auch eine Welt, in der ich sicher vor mir selber bin. Das klingt jetzt sehr dumm, aber so war's.
Immer wenn ich über das Gehen oder über das Träumen oder das Suchen und Finden schreibe, bin ich zu Hause in einer Zone durchsichtiger Klarheit. Eine Stunde selbstverständliches Tätigsein, ohne Beschränkung, ohne Angst, bei mir zu Hause.
Ilse Helbig. Ende der kommenden Woche feiert sie ihren 100. Geburtstag und mehr zu ihr und ihrem Werk heute Abend in der Literatur ab 19.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Wenn von Stephen King ein neues Buch erscheint, dann muss man zum Autor eigentlich nicht viel sagen. Er ist ja einer der weltweit erfolgreichsten Schriftsteller mit mehr als 60 Romanen, unzähligen Kurzgeschichten, rund 400 Millionen verkauften Büchern in mehr als 40 Sprachen. Stephen King ist vor allem durch Horror bekannt geworden, aber er schreibt immer wieder auch ganz klassische Thriller. Und genau so einer ist Holly, ein Buch, das in diesem Monat neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen ist. Unser Redakteur Kolja Mensing ist Mitglied der Krimi-Besten-Jury und er verrät uns, warum ihn dieser neue Stephen King dann doch auch ziemlich überrascht hat.
Neue Krimis.
Naja, für einen Stephen King geht das fast harmlos los. Holly Gibney ist Privatdetektivin und sucht in einer Stadt im Mittleren Westen nach einer jungen Frau namens Bonnie Ray Dahl. Es stellt sich dann ziemlich schnell heraus, dass eine ganze Reihe anderer Menschen ebenfalls verschwunden sind, meist unbemerkt, ohne dass es jetzt Anzeichen für ein Verbrechen gegeben hätte. Und eine erste Spur, und damit wird es ein bisschen eklig, führt zu einem emeritierten Professor für Ernährungswissenschaften, der ausgerechnet Massen von Fleisch, am besten blutig genossen, als das beste Mittel für ein langes und gesundes Leben empfiehlt. Mr. Meat ist sein Spitzname und er ist offenbar ständig auf der Suche nach neuen Versuchspersonen für Privatexperimente in seinem Hobbykeller. Kommt jetzt wahrscheinlich schon zu spät, aber eine kleine Triggerwarnung. Die Vegetarier und Veganer unter den Stephen King-Fans müssen diesmal definitiv ein paar Hürden mehr nehmen. Da ist zum Beispiel dieses Stück Leber roh, nicht mehr so ganz frisch, dass Mr. Meat einem seiner Entführungsopfer aufdrängt. Schwierige Stelle, aber natürlich, das ist Stephen King, wie man ihn kennt. Ich war eigentlich eher überrascht, dass Holly an anderen Stellen so ganz nah am Alltag und fast dokumentarisch erzählt ist. Bonnie Ray Dahl verschwindet nämlich im Corona-Sommer 2021 und King nimmt das alles mit. Den Ellbogengruß, die überfüllten Krankenhäuser, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson und auch die Impfgegner und Verschwörungstheoretiker kommen vor. Fast immer Trump-Anhänger natürlich und allesamt untröstlich über die Wahlniederlage ihres Idols zu Beginn des Jahres. Klar, Auch Mr. Mead und seine Frau, so eine verbitterte Literaturwissenschaftlerin, gehören zu den Maskenverweigerern. Und ich fürchte, genau das macht sie auf so unangenehme Art echt. Es gibt da so eine Rückblende, in der die beiden vor dem Fernseher sitzen, auf den ersten Blick einfach nur ein älteres Akademikerpärchen, und am 6. Januar 2021 die Berichterstattung über den Sturm auf das Kapitol verfolgen, völlig fasziniert von der politischen Zerstörungslust, die sie da sehen. Und ich fand Holly in diesen Momenten tatsächlich am schwersten zu ertragen, in denen Stephen King kurz innehält, um knapp, nüchtern von dem ganz realen Horror zu erzählen, der Amerika in den letzten Jahren heimgesucht hat. Und ja leider nicht nur Amerika. Ich war auf jeden Fall jedes Mal direkt erleichtert, wenn Stephen King seinen Mr. Mead anschließend dann wieder runter in seinen Hobbykeller und an die Schlachtbank geschickt hat.
Stephen Kings neuer Roman Holly ist von Bernhard Kleinschmidt aus dem Englischen übersetzt worden. Erschienen ist das Buch bei Heine. 640 Seiten, kosten 28 Euro. Und das Buch ist neu auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste im Oktober. Kolja Mensing hat es vorgestellt. Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Website. Und falls Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.